Und wir hören auf den Predigttext aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und nun lasst uns noch einmal beten. Allmächtiger Gott und Vater, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, hier in Mellendorf und all die Lieben, die uns jetzt von anderer Stelle aus zuhören und die wir über den Screen grüßen. Die selbsternannten Faktenfinder der ARD haben wieder einmal zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Sie haben nämlich gläubige Fußballer entlarvt, die sich zu ihrem christlichen Glauben bekennen und haben diese an den öffentlichen Pranger gestellt. Worin bestand das angebliche Vergehen dieser Fußballer? Nun, im Text heißt es so, sie beten auf dem Platz, danken Gott. Manche tragen sogar T-Shirts mit religiösen Aufschriften. Also 40 Sekunden lang darf eine Redakteurin in der Tagesschau über diese Christen herziehen, sie als extreme Typen framen und so tun, als sei es eine Gefahr für die Gesellschaft und die Jugend, dass diese bekannten Fußballprofis doch wirklich missionieren wollten und dann noch mit einem, wie sie sagten, ultrakonservativen Weltbild. In einer erweiterten Fassung wird eine Religionssoziologin aus Bochum mit den Worten zitiert, was man denn unter evangelikaler Mission zu verstehen habe. Und sie sagt, es wird als göttlicher Auftrag aufgefasst, Menschen zum richtigen Glauben zu bekehren, um so viele Seelen wie möglich zu erlösen. Zitat Ende. Finde den Fehler. Was ist an dieser Aussage falsch? Es wird als göttlicher Auftrag aufgefasst, Menschen zum richtigen Glauben zu bekehren, um so viele Seelen wie möglich zu erlösen. Nichts ist falsch. Ich hoffe, dass heute Morgen hier viele Zeitgenossen sitzen, die es als ihren göttlichen Auftrag auffassen, Menschen zum richtigen Glauben zu bekehren. Denn das ist die Position der christlichen Kirche seit dem ersten Jahrhundert. Aber hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bezahlt mit unseren Zwangsgebühren, da wird diese normale christliche Überzeugung nicht nur abgelehnt oder lächerlich gemacht, sondern sie wird ja fast kriminalisiert. Fast kriminalisiert, jedenfalls als eine gesellschaftliche Gefährdung beschrieben, bei der man wachsam sein müsse. Von wegen Artikel 4 Grundgesetz, Religionsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung. Wo kämen wir dahin? Wo kämen wir dahin, wenn in der Öffentlichkeit jeder seine Position vertreten könnte, ohne dafür von staatlichen Institutionen benotet zu werden? Und wehe denen, die nicht vor der Zivilreligion ihren Rücken krumm machen. Wehe denen, die es wagen, den Parolen der woken Meinungsmacher zu widersprechen. Und dazu passt auch die Willkürmaßnahme, die jetzt von der Bremischen Landeskirche Sie haben das gehört, in den letzten Tagen über Pastor Olaf Latzel verhängt wurde. Letztlich, weil er Aussagen zur Sexualethik machte, die der normalen christlichen Position seit 2000 Jahren entsprechen. Und trotz öffentlicher, massiver Propaganda konnten bestimmte Interessengruppen wenigstens nicht erreichen, dass er wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Das wäre dann auch ein krasses Unrechtsurteil gewesen. Aber jetzt trat die Bremische Landeskirche mit einem Disziplinarverfahren nochmal nach. Und Latzel soll für die Dauer von 4 Jahren, jeweils, ihm sollen 5% seines Gehalts gestrichen werden, für die Dauer von 4 Jahren, einfach so, verfügt man mal so. Und dieses Geld will die sogenannte Landeskirche dann ausgerechnet solchen Gruppen zur Verfügung stellen, die sich für die Unterstützung der Gender- und Queer-Agenda stark machen. Alles als Disziplinarmaßnahme aus pädagogischen Gründen, denn es soll dem Theologen, so heißt es wörtlich in der Begründung, und das müssen Sie sich mal anhören, über 4 Jahre hinweg als Erinnerung und Mahnung für sein Fehlverhalten dienen. Also man will ihn 4 Jahre lang disziplinieren, damit er ja nicht auf den Gedanken verfällt, die biblische Wahrheit zu diesen Fragen zu deutlich zu vertreten. Und deshalb will man das Geld solchen Organisationen geben, die für das Gegenteil von dem kämpfen, woran der Pastor in seinem von der Bibel geprägten Gewissen gebunden ist. Die Fußballer und der Pastor. 2 Beispiele aus den letzten Tagen. Beispiele für Druck, auch für Diskriminierung. Nun, Christen, die unter islamischen oder unter kommunistischen Herrschaftsverhältnissen bestehen müssen, könnten da noch was ganz anderes erzählen. Und trotzdem kämpfen Christen zu allen Zeiten darum, sich den Mund nicht verbieten zu lassen. Wie es schon die Zeugen der ersten Stunde damals in Jerusalem bekannten, wir können es nicht lassen, Apostelgeschichte 4, Vers 20, von dem zu reden, was Gott uns offenbart hat, wovon er uns überzeugt hat, durch die Tatsachen, womit er unser Leben, unser verlorenes Leben gerettet hat. Wir können es nicht lassen, davon zu schweigen. Und wenn man die Christen fragt, warum macht ihr das? Die Fußballer, den Pastor und viele andere, warum macht ihr das? Warum könnt ihr euch nicht einfach in euren Schlupfwinkel zurückziehen? Warum könnt ihr nicht einfach unter dem Radar bleiben? Warum könnt ihr nicht einfach den Mund halten? Dann wäre die kürzeste Antwort und Begründung für ihr Handeln, weil Gott es will. Weil Gott es will. Das ist auch der Titel über dieser Predigt heute Morgen, weil Gott es will. Christen sind Leute, die in dem Bewusstsein leben, dass ihr Leben von oben gelenkt wird. Christen sind Menschen, welche die letzte Verfügungsgewalt über ihr Schicksal bewusst aus der Hand gelegt und ihr Schicksal in Gottes Hand gelegt haben. Das sind Christen und so hat es ja der Herr Jesus auch in Markus 8 unzweideutig gesagt, was es heißt, zu ihm zu gehören und ihm nachzufolgen. Markus 8, Vers 34, da hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt, die Selbstbestimmung über sein Leben aufzugeben und in die Hände Jesu zu legen. Dem dicken, eigenmächtigen Ich eine Absage zu erteilen, auch wenn es immer wieder hochkommt. Und zu sagen, ich habe abgeschlossen mit meinem Leben, so wie der, der dieses Kreuz auf sich nimmt und zu seiner Hinrichtungsstätte geht. Es liegt jetzt in deiner Hand. Und das ist der Anspruch von Christen. Christen haben den Anspruch, dem Herrn zu gehören und das zu tun, was sie tun, weil Gott es will. Das heißt nicht, dass wir das immer schaffen. Das heißt leider nicht, dass wir immer konsequent sind, aber wir wollen es gerne. Und deshalb sind Christen zu allen Zeiten jenen Machthabern verdächtig gewesen, die auch über die Herzen oder zumindest über die Meinungen ihrer Menschen herrschen wollen. Denen sind die Christen immer verdächtig, weil Christen beständig unter einem höheren Einfluss und einer höheren Weisung unterwegs sind. Donnerstag war ich im Flughafen in Zürich auf dem Rückweg von einem Vortrag. Da muss man ja durch diese Gepäckschleuse durch und dann machen sie den Trolley immer auf und gucken nochmal nach. Und da fand die Dame, die sich darum kümmerte, viele Bücher, die ich da so in meinen Trolley reingestopft hatte. Und ich war froh, die dann alle wieder zusammenzuhalten. Und dann fragte sie ganz freundlich, oh, sind Sie Jurist oder Wissenschaftler? Da habe ich gesagt, naja, so was Ähnliches, ich bin Theologe und wissen Sie, ich bin unterwegs in einem höheren Auftrag. Und da hat sie sehr freundlich reagiert, als ob sie das irgendwie verstanden hätte. In einem höheren Auftrag, hier in unserem Predigttext beschreibt der Apostel Paulus, wie dieser höhere Auftrag, wie dieser höhere Einfluss funktioniert. Was dem Leben der Christen diesen besonderen Charakter gibt, der sie von allen anderen unterscheidet. Vorher, das hatten wir am Ende des letzten Kapitels gesehen, also 1. Thessalonicher 3, hatte Paulus diese große Zukunftsperspektive beschrieben. Wenn wir dann vor dem Thron Gottes stehen werden, am Ziel angekommen, und er sagt, das ist unsere große Hoffnung und dafür beten wir, dass eure Herzen gestärkt werden und dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor eurem Vater, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Das ist die große Zukunftsperspektive. Damit endet Kapitel 3. Und jetzt ab Kapitel 4, wo unser Predigttext heute beginnt, sagt Paulus so, und wie kommen wir dahin? Wie führt da der Weg dahin, dass wir einmal in Heiligkeit vor dem Thron Gottes stehen? Und jetzt in den nächsten Versen beschreibt Paulus den besonderen Charakter der christlichen Existenz und des christlichen Pilgerweges. Und er beschreibt diesen besonderen Charakter unserer Existenz mit dem Wort, auf das kommt es jetzt an heute, Heiligung. Heiligung, Hagiasmos im Griechischen. Das ist es, was die Christen von den anderen unterscheidet im praktischen Leben. Wir leben als Christen in der Heiligung. Paulus sagt das in Vers 3, es ist schön, wenn Sie das mitverfolgen können, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und er wiederholt das in Vers 7 und sagt, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Darum geht es. Und deswegen nennt das Neue Testament die Christen ja auch Heilige. Nicht, weil wir irgendwo mit Rauschebart auf einer Wolke sitzen, sondern Heilige, das bedeutet abgesondert für Gott. Getrennt von der Welt, für Gott, nur ihm gehörend, das bedeutet heilig. Heilige sind Leute, die haben ihr Leben freiwillig in Gottes Hand gelegt, wie Jesus das in Markus 8 sagt. Die haben zu Jesus gesagt, du bist mein Herr und du bist mein König und du hast die Verfügungsgewalt über mein Leben. Das bedeutet Christ zu werden. Und diesen Heiligen hat der heilige Gott dann seinen Heiligen Geist geschenkt. Das steht hier am Ende von Vers 8, Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott ist in unser Leben auf eine geheimnisvolle Weise hineingekommen. Er ist jetzt da. Er hilft uns, sein Wort zu verstehen. Er ermutigt uns. Er treibt uns ins Gebet. Er ist jetzt da, weil wir Heilige sind mit seinem Heiligen Geist in uns. Deshalb sind wir Heilige. So, und dann hat Gott mit einem Veränderungsprozess in unserem Leben begonnen. Er hat mit einem Veränderungsprozess begonnen, der so lange dauern wird, bis wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sind. Und dann tritt 1. Thessalonicher 3, 13 ein, dass wir in Heiligkeit vor ihm stehen. So, das ist der Schritt. Und nun ist ganz wichtig, damit nicht alles schief wird, Urheber und Aktivist dieses Prozesses ist eindeutig Gott selbst. Gott macht unsere Heiligung und nicht wir. Das sagt Paulus in 2. Korinther 3, 18 zum Beispiel, da sagt er, wir werden verwandelt in diesem Prozess. Von einer Herrlichkeit zur anderen, in das Bild Christi, von dem Herrn. Wir werden verwandelt von dem Herrn, wir werden geheiligt von dem Herrn. Und trotzdem bezieht der Herr uns in diesen Prozess auch verantwortlich mit ein. Und deswegen sagt Paulus in Philipper 3, Vers 13, wie er da voll mitläuft. Er sagt, Philipper 3, 13, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Also Gott macht diesen Heiligungsprozess und er nimmt mich mit und er bringt mich in Bewegung und er packt mich auch bei meiner Verantwortung. Und darauf zielt Paulus hier in unserem Predigttext in Vers 3, wenn er sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und damit lehrt uns Paulus zuerst etwas über das Motiv der Heiligung. Also, wenn Sie mitschreiben, Punkt 1, das Motiv der Heiligung. Wir lesen von Vers 1 nochmal an. Weiter, liebe Brüder, Schwestern immer mit eingeschlossen, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist das Erste, das Motiv der Heiligung. Das Motiv der Heiligung kann und soll nicht sein, sich mit der Heiligung den Himmel zu verdienen, weil das ohnehin nicht funktioniert. Das schafft keiner. Das hat Paulus in seinen Briefen immer wieder betont, Galater 2, Vers 16. Wir wissen, dass der Mensch durch Werke nicht gerecht wird, sondern allein durch den Glauben. Und hier liegt auch der Grundirrtum der klassischen römisch-katholischen Doktrin, dass man dem Menschen zutraut und zumutet, durch ein frommes Leben auf dem Weg der Heiligung an seiner eigenen Rettung mitzuwirken. Und das Ganze verbindet sich mit der Vorstellung von der eingeflößten Gnade, wie man das nennt, der Gratia infusa. Also Gott gießt dem Menschen in der Taufe seine Gnade ein und so bekommt der Mensch Anteil an diesen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese eingegossene Gnade mittels der Tugenden hilft dem Menschen dann dabei, ein frommes Leben zu führen, sodass er in Zusammenarbeit mit Gott am Ende dann im Himmel ankommt. Wörtlich heißt es im katholischen Katechismus, Abschnitt 1813 und 1814, ich zitiere das in Auszügen, der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Die göttlichen Tugenden machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Zitat Ende. Die göttlichen Tugenden machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Und dagegen sagt der Apostel Paulus klipp und klar im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 22, ab Vers 22, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht. Von wegen verdienen. Und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Punkt. Also Paulus sagt ausdrücklich, es gibt keine Chance mit irgendeinem Verdienst, sich da an einer Mischfinanzierung zu beteiligen, sondern allein Christus, er reicht aufgrund dessen, was er damals am Kreuz getan hat, das gilt. Und wer sich darauf verlässt und wer sich an ihn klammert, den trägt er durch, dem vergibt er, den bringt er nach Hause. Und deswegen muss man ganz klar sagen, das Motiv der Heiligung kann nicht sein, sich dadurch einen Platz gewissermaßen im Himmel zu sichern. Sondern was ist das Motiv der Heiligung? Paulus sagt das hier wortwörtlich, Gott zu gefallen, das ist das Motiv. Dass ihr so leben sollt, Vers 1, um Gott zu gefallen. Heiligung ist kein Leistungsprinzip. Heiligung ist eine höchst persönliche Herzensangelegenheit, um Gott zu gefallen. Willst du Gott gefallen? Was treibt dich? Heiligung ist kein Pharisäismus, mit dem man vor Menschen so einen bestimmten Eindruck erwecken will. Das Gegenkonzept zu Heiligung ist Heuchelei, wie Jesus in Matthäus 6 gesagt hat. Heiligung ist auch nicht die Erfüllung einer abstrakten Moral oder das Einhalten eines kasuistischen Regelwerkes, sondern Heiligung ist die Gestaltung unseres persönlichen Verhältnisses zu unserem Schöpfer, der durch Jesus Christus unser Vater geworden ist. Das ist Heiligung. Und Gott gestaltet dieses Verhältnis von sich aus und wir dürfen drin sein in dieser Beziehung von uns aus. Gott nimmt seinerseits unsere Heiligung sehr persönlich. Das sehen wir hier auch. Gott nimmt das sehr persönlich. Auch für ihn ist das eine Herzensangelegenheit. Und deswegen, schauen Sie, beschwört Paulus die Thessalonicher geradezu, diese Aufgabe der Heiligung nicht zu unterschätzen. Er sagt im Vers 1, wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus. Das ist unsere Autorität. Da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Dass ihr darin immer vollkommener werdet. Paulus sagt, vergesst es nicht. Die Heiligung ist kein Nebenthema, sondern es geht hier um den Willen Gottes. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, weil Gott es will. Und das genügt für einen Christen, eine Sache zu wollen, weil Gott es will. Das reicht, wir brauchen keine weiteren Gründe mehr. Und wissen Sie, deshalb kann Heiligung für einen Jesus-Nachfolger niemals optional sein. So nach dem Motto, hauptsächlich sage ich, bin gerettet und genieße jetzt mein Leben und ab und zu denke ich vielleicht auch mal ein bisschen an Heiligung. Das ist keine christliche Position. Heiligung ist nicht ein Nice-to-have-Projekt. Nach dem Motto, ist ja ganz schön, wenn das mit der Heiligung was wird, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, steht hier in Vers 3, weil Gott es will. Schauen Sie, und deshalb formuliert es Hebräer 12, Vers 14 so zugespitzt. Wenn man das aus dem Zusammenhang herausreißt, könnte man es missverstehen. In Hebräer 12, Vers 14 steht, dass niemand ohne Heiligung den Herrn sehen wird. Das heißt, dass niemand ohne Heiligung in den Himmel kommen wird. Nicht, weil wir mit der Heiligung sozusagen die letzten Zentimeter auf dem Himmelsweg noch selber beitragen müssten. Das hat Paulus ja ausdrücklich zurückgewiesen. Aber warum wird niemand ohne Heiligung den Herrn sein? Weil jemand, der sein Leben an Jesus ausgeliefert hat, weil jemand, der Christ geworden ist, der muss an Heiligung interessiert sein, wenn Jesus sein Herr ist. Das heißt nicht, dass der das mit der Heiligung immer perfekt schafft, dann wäre diese Kirche hier leer, dann wären wir alle schon draußen. Aber der muss an Heiligung interessiert sein, dem muss das ein Herzensanliegen sein, weil er weiß, dass Jesus das will. Und deswegen kann der Hebräerbrief zu Recht sagen, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Weil jemand, der ohne Heiligung lebt, kein Christ ist. Aber er ist nicht deswegen kein Christ, weil er ohne Heiligung lebt, sondern weil er nicht an Jesus als seinem Herrn hängt. Heiligung ist Herzenssache. Und schließlich bekräftigt Paulus das nochmal vom Gegenteil her, also ex negativo in Vers 8, wenn er sagt, wer das nun verachtet, alles, was ich euch jetzt geschrieben habe über Heiligung, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Gott nimmt das persönlich. Wenn du das mit der Heiligung klein redest oder klein denkst, dann verachtest du nicht Menschen, sondern dann verachtest du Gott. Und Paulus fügt noch mal hinzu, der seinen Heiligen Geist in euch gibt, der bei dir ist, wenn du Christ bist. Ja, und wenn du den Heiligen Geist hast, auch das wird hier deutlich in Vers 8, dann garantiert auch das nicht, dass es immer perfekt läuft mit der Heiligung. Auch bei Paulus ist es nicht immer perfekt gelaufen mit der Heiligung. Können Sie in Römer 7 lesen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, kannst du die Wichtigkeit der Heiligung nicht verachten, weil dir Gottes Wille so wichtig ist. Und deshalb, wer das verachtet, der verachtet Gott. Und schaut, diese Fixiertheit auf Gottes Willen gibt uns dann doch auch eine beachtliche Freiheit gegenüber den vielfältigen Erwartungen der Menschen. Das heißt nicht, dass uns die Erwartungen der Menschen alle total egal sind, dass wir da nicht auch drüber nachdenken müssen, aber es gibt uns eine große Freiheit, weil Erwartungen von Menschen niemals der letzte Maßstab sein können. Denn das Leitmotiv eines Christenlebens ist es, Gott zu gefallen. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und weil wir Gott gefallen wollen, wollen wir seinem Willen dienen. Und darum sind wir auch an dem zweiten Brand interessiert, nämlich an der nächsten Frage, die Paulus jetzt behandelt, welche Mittel uns quasi von Gott zur Verfügung gestellt werden, um in der Heiligung zu leben. Und darum kommen wir vom Motiv der Heiligung, zweitens zum Mittel der Heiligung. Zweitens das Mittel der Heiligung, und das steht schon mal in Vers 2, da sagt Paulus, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Das ist Mittel. Gehorsam gegenüber den Geboten. So, und das Wort, was hier für Gebote verwendet wird, Parangelia, das bedeutet, ist ein sehr schönes Wort, das bedeutet so viel wie Weisung, Aufforderung. Das kommt eigentlich aus der Sprache des Militärs, dieses Wort Parangelia. Also wenn ein Offizier seinem Soldaten eine Anweisung weitergab, dann war das Parangelia. Dann war das bindend. Parangelia ist kein Vorschlag, Parangelia ist kein Diskussionsbeitrag. Parangelia ist keine Anregung, doch mal drüber nachzudenken. Sondern Parangelia ist ein Auftrag, dem unbedingt zu folgen war. Und genau diese Autorität betont Paulus auch hier in Vers 2, wenn er sagt, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Das ist entscheidend. In seinem Auftrag, aufgrund seiner Vorgaben, aufgrund seiner Offenbarung, aufgrund seiner Autorität. Also alles, was Paulus uns in seinen Briefen schreibt, das macht er ja deutlich, das ist nicht einfach eine bestimmte Sichtweise, wie man Gemeinde auch handeln kann, sondern das ist in seinem Auftrag, das ist verbindlich. Und darum geht es hier um die gleiche Verbindlichkeit wie wir das in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 schon mal gelesen hatten. Vielleicht erinnern sich einige noch, wo Paulus gesagt hatte, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Und genau das meint Paulus auch hier in Vers 2. Durch den Herrn Jesus Christus, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Und eure Verantwortung dem gegenüber, was Jesus euch durch uns ausrichten lässt, ist eben nicht über diese Weisung zu diskutieren und sie in ihrer Zumutbarkeit zu reflektieren, sondern eure Verantwortung ist es, ihnen zu gehorchen. Wie wir das im Kinderlied gesungen haben, ganz gern gleich. Darum geht es in seinem feinen Gott gegenüber. So meint Paulus das hier, ganz gern gleich. Und Paulus sagt das nicht, weil er so stur wäre oder so streitsüchtig oder so herrschsüchtig oder was auch immer, sondern weil Paulus weitergibt im Auftrag, was Jesus ihm anvertraut hat, verpflichtend anvertraut. Also nochmal, das Mittel der Heiligung ist Gehorsam. Und dann zeigt Paulus exemplarisch drei praktische Bereiche auf, in denen wir diesen Gehorsam bewähren sollen im Prozess der Heiligung. Es gibt noch viele, viele weitere, aber an diesen dreien macht er das Prinzip deutlich, was jeweils Gehorsam bedeutet. Und so geht es jetzt weiter. Paulus sagt, wenn ihr nun in der Heiligung leben und wachsen wollt, wenn ihr das Mittel der Heiligung anwenden wollt, nämlich Gehorsam sein der Parangelia Jesu, dann erfordert das einen bestimmten Gehorsam. Und dann kommen die drei Beispiele, einmal im Verhältnis zur eigenen Sexualität, das sind die Verse 3 bis 8, dann im Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern, das sind die Verse 9 bis 10 und schließlich im Verhältnis zu den Nichtchristen, das sind die Verse 11 bis 12. Das heißt, Heiligung, Gehorsam sein im Verhältnis dieser drei Kategorien, die Paulus beispielhaft herausnimmt. Und am ausführlichsten behandelt er den ersten Punkt und deswegen werden wir auch in unserer Predigt dem am ausführlichsten behandeln, weil Paulus das hier so macht. Und wahrscheinlich kommt dieser erste Punkt deswegen so besonders zur Sprache, weil das Umfeld, in dem die Thessalonicher durchkommen mussten, das erforderlich machte. Und an diesem Punkt macht es uns keine Mühe, den kulturellen Graben zum ersten Jahrhundert zu überbrücken, denn auch die alte griechisch-römische Welt war geprägt von sexueller Unmoral, von Partnerwechseln, von Promiskuität. Das wird zum Beispiel gezeigt in dem Werk von William Lecky, History of European Morals, also die Geschichte der europäischen Moralentwicklung. Und da zeigt William Lecky, dass in der ersten Phase des römischen Empires eine starke sexuelle Zügellosigkeit sich breit gemacht hatte. Er schreibt dort, die Städte Griechenlands, Kleinasiens und Ägyptens waren zu Zentren wildester Verwahrlosung verkommen. Und er fügt hinzu, unzählige Sklaven aus jenen Regionen hatten dann ihre Unmoral nach Rom, also ins Römische Reich, eingeschleppt. Und in der Tat, sagt er, lässt sich sagen, es gab wahrscheinlich nie eine Periode, in der Laster extravaganter und zerstörerischer ausgelebt wurde als unter den Cäsaren. Zitat Ende. Das ist die Situation, in der die Gemeinde dort in Thessalonike und in Korinth und an vielen anderen Stellen klarkommen muss. Und interessant, sowohl in der Stadt, in der Paulus diese Zeilen schreibt, nämlich in Korinth, als auch in der Heimat der Empfänger in Thessaloniki, gab es ganz typische Phänomene dieser geistigen Situation. Korinth war die Stadt der Aphrodite oder der Venus, die dann nachts ihre Dienerinnen auf die Straßen der Stadt aussandte. Und Thessaloniki, dort verehrte man die Kabiri-Gottheiten. Und zu den Riten der Kabiri-Gottheiten gehörten ganz bestimmte sexuelle Handlungen, die dann im Rahmen dieser religiösen Veranstaltungen praktiziert wurden. Und der Zeitgeist verstärkte das noch. Auch damals galt unter Männern eine Denkweise als normal, wie sie schon im 4. Jahrhundert Demosthenes, der berühmte Staatsmann, geprägt hatte. Der lag lange zurück, aber dieser Spruch blieb irgendwie erhalten, wo er sagte, wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, Konkubinen für den Geschlechtsverkehr und unsere Ehefrauen sind dazu da, legitime Kinder zu gebären und zuverlässig für den Haushalt zu sorgen. Zitat Ende. Das ist das geistige Umfeld, in dem die Thessalonicher klarkommen müssen. Und da hinein schreibt Paulus jetzt die Verse 3 bis 8. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch, und dann werden wir gleich noch sehen, wie man das am besten übersetzt, entweder seine eigene Frau zu gewinnen suche oder ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Besitz zu nehmen, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder in dieser Sache, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet, die Porneia, steht da. Und Porneia, dieses Wort, verwendet das Neue Testament für allen sündigen Umgang mit Sexualität im Gegensatz zu Gottes Schöpfungsordnung. Zu Porneia gehören alle Varianten dessen, was die Bibel als Unzucht beschreibt, Ehebruch und Untreue, außerehelicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität, Inzest, Kindesmissbrauch. Und wichtig, das müssen wir immer mitbedenken, die Bibel hat insgesamt eine sehr, sehr positive Bewertung der Sexualität. Das dürfen wir nie vergessen. Sie ist eine Schöpfung Gottes für seine Menschen. Dadurch will Gott unsere Ehen stärken und vertiefen. Dadurch will er seine Geschöpfe auch beglücken. Aber dieses kostbare Geschenk ist eben auch sehr angefochten von der Sünde. Und dann fährt er fort in Vers 4. Und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Besitz zu nehmen. Das ist vielleicht die wörtlichste Übersetzung. Das heißt, Gottes Kinder sollen in einer guten Weise diese Schöpfungsgabe gebrauchen, sodass es im Sinne des Schöpfers ist. Sodass es den Menschen zum Segen wird und den Schöpfer ehrt. Und jetzt müssen wir genauer verstehen, was das heißt. Gefäß, da steht im Griechischen das Wort Skoios. Und Skoios kann sowohl den eigenen Körper bezeichnen, also ein jeder achte auf seinen Körper und gehe in Selbstdisziplin damit um. Aber Skoios kann auch ein Bild für den Ehepartner sein. Petrus verwendet den Begriff zum Beispiel mal für die Ehefrau, wo er sagt, gebt der Frau als dem schwächeren Gefäß besondere Ehre. Im ersteren Fall heißt das, ein jeder verstehe, seinen eigenen Körper zu beherrschen und nicht seinen eigenen Trieben zu erliegen, sondern die Gabe der Sexualität so zu gebrauchen, dass es im Sinne der Schöpfungsordnung geschieht und eben so treu in der Ehe zu sein. Das ist die eine mögliche Bedeutung, wenn Skoios das Beherrschen des Körpers bedeutet. Andere Möglichkeit, ein jeder suche seine eigene Frau zu gewinnen. In einem guten Sinne, versuche sie zu erwerben, versuche liebevoll auf sie einzugehen. Versuche nicht nur selbstsüchtig seine eigene Befriedigung zu suchen, sondern ihr Gutes zu tun. Diese beiden Deutungen, entweder Skoios als Körper oder Skoios als Bild für den Ehepartner, passen gut zusammen, schließen sich nicht gegenseitig aus. Denn worauf zielen sie? Sie zielen darauf, die guten Gaben von Gottes Schöpfungsordnung gemeinsam im Sinne des Schöpfers zu gebrauchen und dadurch seinen Segen zu erfahren. Diesen Segen, der in der Gabe von Kindern bestehen kann, wenn Gott sie schenkt. Diesen Segen, der aber auch darin besteht, dass wir durch die Sexualität als Ehepaare enger zusammenwachsen und zu einem vertieften gegenseitigen Verstehen finden dürfen. Und Paulus macht hier erneut deutlich, der von Gott gegebene Schutzraum ist die Ehe. Die Ehe ist dieser Schutzraum, in dem die Sexualität sich entfalten kann, zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit. Also das klassische, binäre, heterosexuelle Konzept. Das ist Gottes erklärter Wille, bis das der Tod euch scheidet. Und das ist alternativlos, wenn jemand im Gehorsam Christi leben will. So sagt es Paulus. Und alle anderen Konzepte von Sexualität, vorehelich, außerehelich, homosexuell, Pädosexualität, Prostitution, Pornografie, alle anderen Konzepte von Sexualität werden im Neuen Testament als Porneia bewertet. Das ist die Ethik des Schöpfers. Und dann macht Paulus im nächsten Vers 5 deutlich, worin der entscheidende Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen besteht. Er sagt nämlich, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Also Paulus sagt, das Problem der Heiden ist, dass sie Gott nicht kennen, dass sie keinen Frieden mit dem Schöpfer haben, dass sie keine Vergebung vor ihrem Schöpfer haben, weil es den nur durch Vermittlung von Jesus Christus gibt. Und den haben sie nicht, den wollen sie nicht. Man muss hier differenzieren, das will ich noch dazu sagen. Es gibt Heiden, Sie werden wahrscheinlich alle solche Heiden kennen, ich auch, die leben im Bereich der Ethik, zum Beispiel im Bereich der Sexualethik oder im Umgang mit ihrem Geld. Die leben ganz ähnlich, wie Christen leben sollten. Die sind zum Beispiel treue Eheleute, fürsorgliche Eltern, haben ein Herz für Arme, denen sie großzügig helfen und beistehen. Heiden. Warum sind sie so? Weil sie Gottes Geschöpfe sind. Weil auch sie das Ebenbild Gottes haben, obwohl sie noch keine Vergebung ihrer Sünden haben. Weil auch sie, wie Paulus das in Römer 2 schreibt, im Herzen eine Ahnung davon haben, was richtig ist. Auch Heiden tragen die Imago Dei. Schauen Sie, Paulus schreibt das doch in Römer 2, Vers 14. Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Also, es gibt Heiden, die leben in bestimmten Bereichen ähnlich wie Christen leben sollten. So. Aber Heiden haben nicht das Motiv der Christen. Heiden haben nicht das Motiv, dass sie mit ihrem Handeln Gott gefallen wollen. Und Heiden fühlen sich in ihren Entscheidungen nicht an das Wort Gottes gebunden. Wenn ihr Gefühl ihnen was anderes sagen würde, würden sie was anderes machen. Und hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Christen und Heiden, nicht in der Ethik, sondern Vers 5, die einen kennen Gott und die anderen kennen ihn nicht. Und Gott kennen meint nicht nur theoretisches Wissen von Gott zu haben, sondern in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen, an ihm zu hängen, ihm zu folgen. Das ist das, was Christen und Heiden unterscheidet. Christen sind mit Gott versöhnt durch Jesus. Christen sind von ihren Sünden reingewaschen. Christen wissen, die Schuld der Vergangenheit kann mich nicht mehr von meinem Herrn trennen. Und deswegen haben Christen jetzt ein befreites Gewissen, trotz allem, was hinter ihnen liegen mag. Und dadurch haben Christen ein neues Motiv für ihre Entscheidung. Das Motiv für ihre Entscheidung besteht darin, Gott zu gefallen. Und Christen wenden dieses neue Mittel an, um ihr Leben zu gestalten, nämlich Gottes Wort gehorsam zu sein und sich seinen Parangelia, seinen Dienstanweisungen aus Überzeugungen unterzuordnen. Christen leben deshalb in der Heiligung. Und Jesus verändert ihr Leben schrittweise. Jesus bringt nach und nach in Ordnung, was menschliche Schuld kaputt gemacht hat. Und es ist immer so ermutigend, das mit ansehen zu dürfen, wenn Gott einen Menschen verändert. Und gerade wo es um die Sexualität geht, möchte ich an dieser Stelle noch an ein Beispiel erinnern, das manche von Ihnen kennen, an Rosaria Butterfield, jene überzeugte linke und lesbische Professorin, die sich massiv für den Genderismus eingesetzt hat, die dazu publiziert hat, die mit einer lesbischen Partnerin zusammenlebte. Und einmal schrieb sie dann auch einen größeren Artikel, weil ihr das auf die Nerven ging, was ihre christlichen Studenten ihr in ihren Vorlesungen sagten, ganz gezielt gegen die Christen und gegen Jesus. Und daraufhin gab es sehr viel Response, sehr viel Rückmeldung. Und sie sagte, man konnte die Reaktion im Grunde genommen in zwei verschiedene Körbe reinwerfen. Das eine war Fanpost und das andere waren Hassbriefe. Und so hat sie all das, was da einging an Mails und Briefen, geordnet. Aber ein Brief passte in diese Kategorie nicht hinein. Er war geschrieben worden von einem evangelischen Pastor. Und Sie schmiss ihn erst weg, aber am Abend des Tages, als sie ihn weggeschmissen hatte, holte sie ihn nochmal hervor. Sie sagt, es war so ein gütiger und zugleich herausfordernder Brief. Der verurteilte mich nicht, aber er stellte mich in Frage. Woher wissen Sie das, dass Sie recht haben? Wie kommen Sie zu Ihren Urteilen? Und sie sagte, da begann es. Dieser Brief begann die Integrität meiner Recherche zu ramponieren. Und der Pastor leitete einen Prozess in mir ein, einer Heidin den Glauben näher zu bringen. Und dann fängt sie an, Bibel zu lesen, richtig Bibel zu lesen. Sie nimmt Kontakt zu diesem Pastoren-Ehepaar auf, ist ab und zu bei ihnen zu Besuch, die laden sie in die Gemeinde ein. Und sie hört das Wort Gottes und sie merkt, es muss da eine Entscheidung fallen. Und sie sagt das auch ihrer Lebenspartnerin. Sie sagt, ich fing an, Bibel zu lesen. Und während dieses Jahres las ich sie einige Male in mehreren Übersetzungen. Und es kam zu vielen Diskussionen in ihrer Partnerschaft. Und dann sagt sie, aber die Bibel wurde immer größer in mir, bis sie meine ganze Welt überströmte. Ich kämpfte mit aller Kraft dagegen an. Aber an einem Sonntagmorgen stieg ich aus dem Bett meiner lesbischen Geliebten und saß eine Stunde später in einer Kirchenbank der presbyterianischen Gemeinde. Ich fiel auf durch meinen maskulinen Haarschnitt, erinnerte mich aber daran, dass ich dort war, um Gott zu begegnen und nicht um ihn einzupassen. Die Vorstellung, die mich wellenartig ergriff, dass ich und alle diese Menschen, die ich liebte, in der Hölle leiden würden ohne Christus, brach in mein Bewusstsein hinein. Aber dann rollten Gottes Verheißungen wie große Wellen in meine Welt hinein. Und an einem Sonntag predigte der Pastor über Johannes 7, Vers 17, wenn jemand den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Und sie sagte, das konnte ich so nicht akzeptieren, zu gehorchen auf das Wort Gottes hin. Ich wollte eine Begründung zu meinen Bedingungen. Ich wollte eine Begründung zu meinen Bedingungen, weshalb Homosexualität Sünde sein soll. Ich wollte selbst die Richterin sein. Und ich rang mit dieser Frage. Aber an diesem Abend betete ich, dass Gott mir die Bereitschaft gebe, zu gehorchen, auch wenn ich nicht ganz verstand. Ich betete bis in den Morgengrauen. Als ich in den Spiegel schaute, fragte ich mich ehrlich, bin ich tatsächlich eine Lesbin? Aber wenn Jesus die Welt entzwei spalten kann, wenn er der Schöpfer ist, wäre er dann nicht auch imstande, meine wahre Identität ans Licht zu bringen? Und dann an einem der folgenden Tage kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. In all diesen Auseinandersetzungen zwischen den krass gegensätzlichen Weltanschauungen standen mir der Pastor und seine Frau stets bei. Auch die Gemeinde, die seit Jahren für mich gebetet hatte und Jesus triumphierte. Ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. In all meiner Schwachheit glaubte ich, dass wenn Jesus den Tod besiegen konnte, dass er dann auch mein Leben in Ordnung bringen konnte. Heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Ich vergesse das Blut nicht, das Jesus für mein Leben vergossen hat. Mein früheres Leben lauert aber immer noch in den Ecken meines Herzens. Also, diese Frau wurde erlöst von Jesus. Er hat sie reingezogen in diesen Prozess der Heiligung. Und sie sagt also, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich herkomme. Aber der Herr hält mich fest. Und das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Und Rosaria Butterfield hat sich wirklich in vielerlei Hinsicht jetzt immer wieder in die Diskussion eingemischt. Und sie hat ein Buch geschrieben über den christlichen Glauben. Sie ist jemand, an dem man sehen kann, was es bedeutet, in diesem Prozess der Heiligung zu stehen, wenn Jesus ein Leben neu macht. Und das meint Paulus hier in Vers 5. Dieses Persönliche, ja, Christen sind nicht anders als Heiden, weil sie sich ethisch besser beherrschen könnten oder mehr Anstand hätten, sondern weil sie Gott kennen. Und dann kritisiert Paulus nicht die Leidenschaft als solcher, das muss man auch noch klarstellen, wenn er das hier schreibt in Vers 5, nicht, wir sollen nicht leben in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden. Also Paulus kritisiert nicht Leidenschaft, die ja auch Hingabe bedeuten kann. Der Begriff Epithymia kann positiv und negativ gebraucht werden, sondern Paulus sagt, die Leidenschaft der Heiden. Wenn sie ihren Lebensstil konsequent gegen Gott umsetzen, dann leben sie nicht im Sinne des Schöpfers. Diese Leidenschaft meint er hier. Sie ist egoistisch, sie ist rücksichtslos und darum beschädigt sie andere und sich selbst an Seele und Leib. Und Gott nimmt diese Entscheidungen ernst, sie bleiben nicht folgenlos. Und darum fügt Paulus dann in Vers 6 noch eine Mahnung an die Christen hinzu. Und das ist wirklich, finde ich, krass, dass er das hier meint, den Christen so deutlich schreiben zu müssen. Da sagt er, niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Und damit ist nicht plötzlich das Geschäftsleben gemeint, über das er hier redet, sondern das bezieht sich auf das bezogene Thema, auf die Sexualität. Wörtlich muss man eigentlich übersetzen, niemand sei übergriffig und übervorteile in der Angelegenheit seinen Bruder. So übersetzt man das am besten. Niemand sei im Hinblick auf die Sexualität übergriffig und übervorteile seinen Bruder. Und hier zeigt Paulus, wohin heidnische Gier führt. Übergriffig sein, das heißt zu weit gehen, eine Linie überschreiten. Und der andere Begriff meint, jemanden benutzen zu meinem eigenen Vorteil. Und Paulus sagt, das dürft ihr nicht. Und das geschieht zum Beispiel dadurch, wenn man in eine andere Ehe einbricht. Jemanden benutzen zu seinem eigenen Vorteil. Oder wenn man jemanden dazu verleitet, auf andere Weise gegen Gottes Gebot zu handeln, etwa durch vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und auch wenn der andere freiwillig in die Sünde einwilligen sollte, sagt Paulus, wird man trotzdem nach Gottes Urteil an ihm schuldig, dass man ihn in die eigene Sünde mit hineinzieht. Und dann gilt auch die Warnung, die Jesus mal in Matthäus 18 ausgesprochen hat. Dafür gilt das auch, wehe dem, der einen dieser Kleinen zum Sündigen verleitet. Und in dem Sinne betont Paulus dann hier am Ende von Vers 6, dass Gott das richten wird. Gott wird das nicht ungerichtet lassen. Und dann Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Das ist nochmal die Gesamtrichtung. Die Heiligung heißt, wir sollen mit unserem ganzen Lebenswandel Gott ehren und ihm gehorsam sein. Und dann schließt Paulus diesen Gedankengang ab in Vers 8. Wenn er sagt, wer nun das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Verstehen Sie, Paulus macht damit Folgendes nochmal klar. Leute, in diesen praktischen Entscheidungen geht es nicht um das Einhalten eines starren Kodex um seiner selbst willen. Es geht nicht um einen moralischen Rigorismus, sondern es geht um dein persönliches Verhältnis zu Gott. Es geht um deine Liebe zu ihm. Es geht darum, dass wir ihm gefallen wollen mit unserem Leben. Das ist das Motiv der Heiligung. Und es geht darum, dass wir seinem Wort gehorsam sind. Das ist das Mittel der Heiligung. Und darin, Leute, hört das, darin liegt der größte Schutz für unsere Lebensführung. Denn so wie wir die Gebote um Gottes Willen halten, hat uns Gott seine Gebote um unseretwillen gegeben. Verstehen Sie? Wie wir die Gebote um Gottes Willen halten als Christen, hat uns Gott die Gebote um unseretwillen gegeben, weil sie uns gut tun. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle, Psalm 16. Oder dieser berühmte Vers, Psalm 119, Vers 9. Wie kann ein Jüngling, also wie kann ein junger Mann, ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, so dass er gelingt, so dass eine starke Persönlichkeit aus ihm wird, wenn er sich hält an Gottes Wort. Und ganz ähnlich hat Paulus diesen Zusammenhang zwischen Gottes Verhältnis und Ethik auch gegenüber den Korinthern beschrieben. Da gibt es eine Stelle, die habe ich diesmal gefunden, die fast genau das Gleiche aussagt wie bei den Thessalonichern. Da sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört als Christen, denn ihr seid teuer erkauft. Das heißt, Jesus hat den Höchstpreis für euch bezahlt. Er hat sein Leben gegeben, um für eure Schuld zu bezahlen und euch zu retten. Ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Darum, weil er euch so teuer erkauft hat und weil ihr zu ihm gehört, darum preist Gott mit eurem Leibe, so wie es seine Gebote sagen. Und wieder macht Paulus klar, die Ethik öffnet uns nicht die Tür zum Himmel, sondern die Tür zum Himmel hat Jesus uns geöffnet. Er hat den Preis bezahlt. Er hat uns erlöst. Aber dann folgt die Ethik. Darum wollen wir jetzt aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Jesus so leben, dass wir unserem Schöpfer gefallen. Das ist das Motiv. Und daraus erwächst dann der Gehorsam. Das ist das Mittel. Paulus hat das hier besonders am Beispiel der Sexualität deutlich gemacht. Wahrscheinlich, weil das in Thessaloniki so ein brennendes Thema war. auch wegen des kulturellen Umfeldes. Die mussten erst mal klarkommen damit. Die waren ja teilweise auch aus diesem Umfeld heraus erst Christen geworden. Aber die Prinzipien, die Paulus uns zeigt, die gelten für alle Bereiche unserer Lebensgestaltung. Und deswegen fügt der Apostel noch kurz einen Hinweis über das Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern und über das Verhältnis gegenüber dem säkularen Umfeld hinzu. Keine Sorge, das machen wir jetzt ganz kurz und dann kommen wir auf die Zielgerade. Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr daran noch vollkommener werdet. Also, das sind die Basics. Du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst deine Glaubensgeschwister besonders lieben. Und das hat zunächst nichts mit Emotionen oder Sympathie zu tun, sondern die Praxis der Liebe ist ein weiterer Weg, auf dem Gott unser Leben verändert. Und wieder gilt, das Motiv der Heiligung, wie das Motiv der Nächstenliebe ist, dass wir Gott gefallen wollen. Und das Mittel der Heiligung und das Mittel der Nächstenliebe ist, dass wir Gottes Wort gehorchen wollen. Und darin liegt die größte Sicherheit für unsere Mitchristen, denen wir begegnen, dass wir in unserem Verhalten ihnen gegenüber vor Gott stehen. Und das schützt sie vor unserer Willkür und das schützt sie auch vor unserer Stimmungsabhängigkeit und vor der Frage unserer Sympathie und Antipathie. Weil wir nicht einfach nach Gefühl und Wellenschlag reagieren oder nach Nasenfaktor, wie man sagt, sondern auch hier gilt, wir wollen handeln in Liebe, um Gott zu gefallen und deshalb versuchen wir, seinem Wort zu gehorchen. Und Jesu Liebesgebot beschränkt sich eben nicht auf die Ortsgemeinde, das macht Paulus dann in Vers 10 deutlich, sondern das tut er auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Ein weiter Horizont, der schließt auch die verfolgte Christenheit international mit ein. Und wie gesagt, das ist nicht eine Nächstenliebe aus dem Gefühl heraus, sondern die Voraussetzung ist, dass wir aus der Vergebung selber leben. Petrus hat das nochmal so deutlich gesagt. Ich lese Ihnen nur den Vers vor, schreiben Sie ihn sich am besten daneben. 1. Petrus 1, 22. Da ist das im Grunde genommen nochmal erklärt. Da sagt er, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. Also die Seelen gereinigt durch die Vergebung der Sünden. Dann orientiert im Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und daraus folgt dann die ungefärbte, die nicht durch irgendwelche Menscheleien manipulierte Bruderliebe. Und schließlich, zuletzt, spannt Paulus den Horizont, in dem Gott unser Leben heiligt, noch weiter. Das geht wie in konzentrischen Kreisen immer weiter nach außen. Schauen Sie, er beginnt ja mit dieser ganz persönlichen Lebensgestaltung, unser Verhältnis gegenüber unserer Sexualität, Vers 3 bis 8. Und er setzt das dann fort mit dem Leben in der Ortsgemeinde, Vers 9. Und er weitet das aus auf die übergemeindliche Community der Christen, Vers 10. Und er schließt dann noch unser säkulares Umfeld und die gesellschaftliche Lebenswelt mit ein. Jetzt geht es um unser Zeugnis gegenüber den Nichtchristen. Ja? Es soll alles unter dieser Überschrift der Heiligung stehen, wird darin deutlich. Und jetzt verstehen wir noch mal besser, was Paulus im letzten Kapitel 1. Thessalonicher sagt, nämlich, dass Gott unser Leben durch und durch heiligen möge. Durch und durch heiligen möge. Nicht mal so der eine Aspekt oder die andere Schwachstelle, sondern gewissermaßen sagt Paulus, unser ganzes Leben soll durchgeheiligt werden. Und dann dieses letzte gegenüber den Außenstehenden, Vers 11 und 12. Und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Das wird Paulus in Kapitel 5 nochmal weiter entfalten, aber hier tippt er es schon an, er sagt, unser Glaube muss realitätstauglich sein. Werden wir Christen in der Gesellschaft als Schmarotzer wahrgenommen? Oder als stabile Stützen, die sich als Salz in der Suppe erweisen, die sich als wahre Stabilitätsfaktoren erweisen, wenn es drauf ankommt. Und darum ist es wichtig, dass wir unser Leben im Alltag bewähren. Das schließt nicht aus, dass wir legitime staatliche Leistungen beziehen. Das ist damit nicht von Paulus verboten. Aber hier, diese Verse spielen wohl auf eine schwärmerische Überreaktion an. Einige Christen hatten damals offensichtlich ihre ehrliche Erwerbstätigkeit eingestellt und sich von der Welt zurückgezogen. Sie haben gesagt, ach, Jesus kommt sowieso bald wieder und darum machen wir unseren Betrieb jetzt zu und wir ziehen uns zurück und warten jetzt und beten noch und singen, aber ansonsten, Welt bleibt uns gestohlen. Und Paulus sagt, so geht es nicht. Dazu habt ihr keine Legitimation. Dazu habt ihr von Jesus keinen Auftrag. Jesus hat selbst davor gewarnt, das Ende vorzeitig auszurufen, weil wir zwar die Zeichen der Zeit sehen können, aber weil wir es nicht berechnen können. Und dieser Schwärmerei setzt Paulus dann die Forderung nach ehrlicher, solider Arbeit entgegen. Er sagt, erweist euch als solide Teilhaber eurer Gesellschaft. Und dann zum Schluss gibt er uns für unsere Heiligung im säkularen Umfeld noch einen letzten praktischen Hinweis mit, dem wir hier abschließen. Paulus sagt im Vers 11, wir sollen gegenüber der Welt ein stilles Leben führen. Was heißt das? Heißt das, wir sollen möglichst unauffällig wie graue Mäuse durch die Welt gehen? Heißt das, wir sollen angepasst als willfährige, naive Untertanen alles mit uns machen lassen? Nein, das heißt es nicht. Aber leider haben unter Berufung auf diese Verse Christen wiederholt Unrechtsregime hofiert und mit dem Bösen gemeinsame Sache gemacht, weil sie auf diesen Vers verwiesen haben und gesagt, wir sollen doch ein stilles Film führen und uns nicht einmischen. Das steht hier nicht. Sondern was hier wirklich steht, ist Folgendes. Hier wird ja eine Spannung beschrieben. Keine lasche, laxe Mitmachhaltung, sondern eine Spannung. Hören Sie, Paulus sagt wörtlich, setzt euren ganzen Ehrgeiz da rein, ein ruhiges Leben zu führen. Haben Sie es gemerkt? Setzt eure ganze Energie da rein, ein souveränes, kontrolliertes Leben zu führen. Das heißt, Leute, seid im Alltag keine Chaoten, die nach Gefühl und Wellenschlag machen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Ja? Oder was sie meinen, dass eine religiöse Eingebung ihnen gerade gesagt habe. Sondern führt ein kontrolliertes, reflektiertes Leben. Das ist damit gemeint. Überlegt euch gut, wie ihr jeweils in den verschiedenen Situationen agiert, sodass ihr in allem ein gutes Zeugnis für euren Herrn seid und die Menschen auf Jesus hinweist. Und so wird dann auch die säkulare Arena ein Bewährungsfeld für eure Heiligung. Natürlich, was denn sonst? Und auch hier soll euch das Motiv leiten, Gott zu gefallen, wie du mit deinem Nachbarn umgehst. Darin sollst du Gott gefallen wollen. Er sieht dich doch und auch den Nachbarn. Und auch hier ist das Mittel der Wahl, dass du das Wort Gottes anwendest und ihm gehorchst. Und das wird deinen Zeitgenossen gut tun, wenn du ein stilles Leben führst. Das heißt dann nämlich auch, du bist als Nachbar friedfertig. Ein stilles, souveränes Leben führen. Du bist als Steuerzahler integer. Du bist als Kunde freundlich. Und wenn die Werkstatt dich gut behandelt hat, dann packst du ihnen natürlich, nachdem du die Rechnung bezahlt hast, noch einen Obolus in die Kaffeekasse mit einem freundlichen Wort. Das heißt das. Du bist als Geschäftsmann kulant. Du bist als Restaurantgast höflich und humorvoll. Du bist als Lehrer patent. Und du bist sogar als Fußballvater kontrolliert. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Und so wird das ganze Christenleben noch mal spannender. Verstehen Sie, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Gott mit seinen Kindern vorhat. Er hat vor, unser Leben durch und durch zu heiligen, 5,23. Und darum hat uns Paulus diese Marschrichtung der Heiligen vorgegeben. Er hat uns gezeigt, wo das noch hingeht. Und er hat diese Marschrichtung ausdrücklich in diese Verse zweimal reingeschrieben, damit wir die große Blickrichtung nicht aus dem Blick verlieren, sondern uns daran erfreuen, dass wir uns dadurch herausfordern lassen, dass wir uns dadurch ermutigen lassen. In Vers 1 steht es, wo Paulus sagt, wir ermahnen euch in dem Herrn Jesus, wie ihr ja leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Das ist das Wort. Dass ihr darin immer vollkommener werdet, dass ihr darin immer weiter Fortschritte macht. Das ist die Marschrichtung. Und in Vers 10 steht es nochmal. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Das ist die Marschrichtung der Heiligung. Sie ist wachstümlich. Gott geht weiter mit uns. Und dieses griechische Wort, was da steht, perisseuo, das heißt eben im Überfluss vorhanden sein, überschießen, wachsen. Das ist verwandt mit dem Wort für überdurchschnittlich und dem Wort für außerordentlich. Ja, so ein Wort ist das. Und Paulus sagt, so soll eure Heiligung sein. Das hat Gott mit euch vor. Das ist die Marschrichtung. Und daran sehen wir zum Schluss nochmal die Heiligung, die Gott für uns vorgesehen hat, ist kein mühsamer Krampf. Heiligung ist kein mühsamer Krampf, bei dem wir widerwillig mit zusammengebissenen Zähnen ein paar Regeln erfüllen, um keinen Ärger zu kriegen. Das ist nur eine Karikatur von Heiligung. Sondern Heiligung heißt, weil Gott es will. Weil er es für die Seinen so vorgesehen hat. Und darum hatte er uns heute durch Paulus diese drei Pfeiler gezeigt, auf denen die Heiligung ruht. Das Motiv der Heiligung, Gott zu gefallen. Das Mittel der Heiligung, Gehorsam gegenüber seinem Wort, ganz gern gleich. Und die Marschroute der Heiligung, wachstümlich, immer vollkommener. Das hat er mit uns vor. Und lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Wachstümlich bedeutet nicht, dass es keine Rückschläge gibt. Wahrlich nicht. Das wissen auch die Männer der Bibel. Aber in solchen Situationen, wo wir in der Heiligung Rückschläge erleben, da merken wir erst recht, wie sehr wir auf den Herrn Jesus angewiesen sind. In solchen Situationen erkennen wir, dass wir Jesus für unsere Heiligung genauso dringend brauchen wie für unsere Rettung. Es ist nicht so, dass Jesus unsere Rettung besorgt und die Heiligung machen wir dann so mit ein bisschen geistlicher Unterstützung alleine weiter. Das ist nicht so. Jesus ist von Gott uns gemacht zur Heiligung, sagt Paulus auch in 1. Korinther 1,30. Und deswegen können das Zeiten besonderen künftigen Wachstums sein, wenn du in eine solche Krise gerätst, wo du dich plötzlich fragst, was ist los mit meiner Heiligung? Wie konnte das passieren? Ist mein Glaube überhaupt echt? Es ist gut, dass du dich das fragst, weil es ein gutes Zeichen für deinen Glauben ist. Und dann will der Herr solche Situationen erst recht nutzen, um dich enger an sich zu binden, sodass du erkennst, dass du Jesus brauchst, auch zu deiner Heiligung. Den Korinthern hat Paulus ja ganz ähnlich über Heiligung geschrieben wie den Thessalonichern. Und damit schließe ich, als es in der Gemeinde in Korinth dann einmal zu einer besonderen Krise der Heiligung kam, in die sich manche verstrickt haben und andere schuldig wurden, weil sie das einfach laufen ließen und nichts dagegen taten. Als es zu dieser wirklichen Krise kam, da hat Paulus sie nicht einfach geschüttelt und gesagt, nun reißt euch endlich mal zusammen und macht endlich mal ernst mit der Heiligung. Nein, er hat etwas anderes getan. Er hat sie daran erinnert, wie Jesus sie damals aus ihrem alten korinthischen Leben herausgeholt hatte. Daran hat er sie erinnert. Und dann hat er gesagt, Leute, auch jetzt, Jahre später, jetzt ist es allein Jesus, der euch damals gerettet hat, der euch durch diese Krise der Heiligung durchziehen kann, der eure Motive wieder rein machen kann, der euren Gehorsam wieder treu machen kann. Und dann hat er ihnen das so geschrieben in 1. Korinther 6, Vers 9. Unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, das hat was mit Homosexualität zu tun, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und dann im allerletzten Vers dieses Kapitels 6, Vers 20 sagt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott auch mit eurem Leibe. Ach, Herr Jesus Christus, du bist der Herr, dem unser Leben gehört. Herr, und wir sehen hier in deinem Wort so deutlich, wie ernst es dir mit unserer Heiligung ist. Und wir bitten um Vergebung. Wenn es Zeiten gab, wo wir das nicht ernst genug genommen haben, danke für deine Geduld und zieh uns immer näher zu dir hin, dass wir immer mehr so leben, wie es deinem Willen entspricht und dass wir immer mehr davon durchdrungen sind, dir gefallen zu wollen aus lauter Liebe und Dankbarkeit, weil du so gnädig uns gerettet hast. Herr, und wir bitten dich auch für die Menschen um uns herum, die noch Heiden sind. Wir durchschauen ja niemandes Herz, die noch ohne deine Vergebung leben. die noch feststecken in ihrem alten Leben, auch wenn sie vielleicht äußerlich ethisch manches vorzuweisen haben. Bitte, lass viele, viele von ihnen noch erkennen, dass wir zuerst und zuletzt dich brauchen, als unseren Retter und König. Du lieber, guter Herr. Amen.